so eine familiäre Atmosphäre und die Küche war so der Mittelpunkt, kann man schon so sagen. Da haben wir gegessen zum Teil, gefrühstückt oder auch mal Mittag gegessen und eben auch die Prostituierten, die eben dort auch versorgt wurden, ne?
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Gloria Schleifer. Ihre Kindheit ist ungewöhnlich, denn ihre Mutter betreibt im sogenannten Schloss am Schwanensee ein Edelbordell, in dem angeblich auch bekannte Schauspieler und Manager namhafter deutscher Konzerne ein- und ausgehen, bis plötzlich der Gerichtsvollzieher im Haus steht und nicht nur das Geschäftsmodell der Mutter, sondern auch die Familie zerbricht. Aber erstmal herzlich willkommen, Frau Schleifer.
Ja, vielen Dank.
Frau Schleifer, diesen Ort Ihrer Kindheit, also Ihr damaliges Zuhause, dieses sogenannte Schloss am Schwansee, wenn Sie jetzt das Haus mal beschreiben, also wenn man dort angekommen ist, wie sah das Haus aus?
Ja, genau. Also das ist erstmal so ein ganz langer Waldweg, eine Privatstraße, umgeben von Seen und Naturschutzgebiet. Und dann kommt man an so eine Mauer. Da sieht man erstmal außer der Mauer lange nichts. Und es ist eine alte Ziegelei, so kann man es ganz gut beschreiben. Und dann kommt so ein schmiedeeisernes Tor und dahinter verbirgt sich dann so ein Vierseitenhof. Genau, und das ist eher so im bäuerlichen Fachwerkstil gebaut und ja, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Mhm. Dahinter ist halt ein großer Park und Obstplantagen und wie gesagt die Seen drumherum.
Also sehr idyllisch und wenn man, ich stelle mir jetzt vor, man ist da reingefahren, wenn Sie den Ort Ihrer Kindheit nochmal beschreiben, wie war das dann, wenn man durch die Tür gegangen ist? Was hat Sie dann empfangen oder die Gäste empfangen?
Genau, also man muss sich das vorstellen, es war natürlich ein Edeletablissement, das hatte einen separaten Eingang mit dem sogenannten schmiedeeisernen Tor und eine sehr massive, dunkle Holztür mit einem großen eisernen Griff. Das war das Entree für die Gäste. Ich als Kind habe diesen Eingang ja nicht benutzt, sondern ich hatte einen separaten Eingang.
Also Sie haben getrennt auch gewohnt so ein bisschen, ja?
Richtig, genau,
okay. Ja. Genau. Ja, und wenn Sie durch dieses schmiedeeiserne Tor, also wenn die Gäste da durchgegangen sind, wie war das dann gestaltet?
Ja, das war so im Kopfsteinpflaster. Links und rechts waren dann schöne Beete angelegt und mit schönen Lichtern. Und dann ist man erstmal so 100 Meter bis zu dieser besagten Tür. Und dann hat einem jemand die Tür geöffnet. Mhm. Und dann ist man auf so ein Schachbrettmuster getreten. Das war dann das erste Zimmer, wo man halt eben begrüßt wurde. Und dann ging links so eine Treppe hoch. Das war ja so Teppich, roter Samtstoffteppich. Und dann eben nochmal eine Flügeltür. Und durch diese Flügeltür kam man dann in den Barraum. Und in diesem Barraum war es sehr gemütlich eingerichtet. Ein Kamin mit einem im U-Format gelegenen Tresen mit einem klassischen Barkeeper dahinter.
Also alles sehr feudal, sehr gediegen, aber auch sehr schick vom Ambiente. Jetzt haben Sie ja gesagt, das war, aber da haben Sie jetzt nicht zwischendrin gelebt oder gewohnt. Wie abgetrennt war das denn? Wie viel haben Sie denn als Kind von dem, was da passiert ist, mitbekommen?
Das war ein Grundstück. Aber zwei Gebäude und weil es eine alte Ziegelei war und dieser Vierseitenhof, haben diese beiden Gebäude ein langer Flügel, sage ich jetzt mal, verbunden. Und man konnte so durch den Innenhof dann von dem einen zum anderen Gebäude gehen. Ich habe viel mitbekommen, aber gelebt und Kinderzimmer, das war alles separat im Privatgebäude. Ne?
Und wenn Sie sagen, Sie haben viel mitbekommen, also hatten Sie auch Kontakt zu den Prostituierten, die da gearbeitet haben?
Ja, natürlich. Mhm. Also das war so eine familiäre Atmosphäre und die Küche war so der Mittelpunkt, kann man schon so sagen. Da hat man, haben wir gegessen zum Teil, gefrühstückt oder auch mal Mittag gegessen und eben auch die Prostituierten, die eben dort auch versorgt wurden. Ne?
Nur um das auch noch ein bisschen tiefer zu verstehen. Ihre Mutter ist, wie Sie sagen, recht behütet, in Hamburg aufgewachsen. Ihre Großmutter war alleinerziehend. Ihre Mutter hat dann auch irgendwann ein Internat besucht, Musik studiert. Wie würden Sie Ihre Mutter als Persönlichkeit beschreiben?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Ja. Das ist nicht mit einem Satz zu beschreiben. Also sie hatte arabische Wurzeln, das heißt, sie hatte langes, dunkles, schwarzes Haar und einen dunklen Teint, ganz tolles, strahlendes Lächeln. Und sie war schon eine Person, die den Raum sehr ausgefüllt hat, wenn sie den Raum betrat.
Also sehr einnehmend so von ihrer Persönlichkeit, ja? Also,
ja, aber nicht unangenehm. Mhm. Also sie hat eine gute Erziehung genossen. Wie gesagt, sie war ja auf so einem Gymnasium, Internatsgymnasium mit Musik studiert. Mhm. Sie hat auf Etikette sehr viel Wert gelegt, auf gepflegte Ausdrucksweise, auf eben ein gepflegtes Äußeres. Aber sie hat den Raum schon sehr befüllt mit ihrer Präsenz und hat auch gern im Mittelpunkt gestanden, weil sie auch gern gesprochen hat. Also das war ihr sehr wichtig, dass sie auch Gehör findet.
Mhm. Und so wie Sie das beschreiben, das Interesse zur Musik, das Kultivierte, wie ist Ihre Mutter denn in Kontakt zum Rotlichtmilieu gekommen?
Das war, denke ich, durch ihre ersten Erfahrungen mit Mitschülern auf dem Internat. Da hatte sie so ihren ersten Freund, der wiederum da schon Berührungspunkte zu hatte. Und ich glaube, dadurch ist sie so ein bisschen in diese Gefilde geraten. Mhm. Sie, wie gesagt, in Hamburg ist ja dann eben auch ein entsprechendes Viertel. Ne? Mhm. Und da haben die dann verkehrt und ich glaube dann nach und nach hat sie dann immer mehr Kontakte in dieser Szene geknüpft, so dass sie dann langsam ja Berührungspunkte damit bekommen hat.
Genau. Also hatten Sie auch den Eindruck, wenn Sie jetzt St. Pauli ansprechen und all das, dass sie das auch angezogen hat? Ich weiß nicht, wie offen Sie darüber gesprochen haben, aber hatten Sie den Eindruck, das ist einfach eine Welt, die sie schillernd findet und wo es sie hinzieht?
Sie war eine sehr kontaktfreudige Person, deswegen, sie hatte ja auch zu ganz vielen anderen Persönlichkeiten Kontakte. Ich kann das gar nicht so eingrenzen, ob es nur das Milieu war, was sie gezogen hat. Ich glaube, sie wusste um ihre Präsenz und sie wusste um ihre Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Und diese Neugierde, als sie, war sie ja Anfang 20, als das alles begann, das hat sie dahin getrieben. Die unternehmerische Denkweise, die sie von meiner Oma schon mitgegeben bekommen hat, in Kombination dann mit den Kontakten, die sie so geknüpft hat, ich denke, das hat alles so sein Zutun.
Also das unternehmerische Denken, das bereitet ja schon so ein bisschen vor, auf den späteren Gedanken auch ein eigenes Bordell zu führen. Wissen Sie denn, ob sie auch Erfahrungen hatte als Prostituierte? Hat sie jemals auch gearbeitet? In dem Bereich?
Jein, also ich weiß, dass sie eher so in diesem Domina-Bereich ja, gearbeitet hat. Mhm. Damit ist sie auch offen umgegangen. Aber als Prostituierte an sich, da weiß ich nichts von. Das haben wir nie darüber gesprochen. Mhm.
Irgendwann hat ihre Mutter ja dann ihren Vater kennengelernt. War das dann die Idee ihrer Mutter, dieses sogenannte Edelbordell zu betreiben in diesem Schloss?
Ich glaube, initiiert schon von ihr, weil sie so die jugendliche ja, Initiative einfach war in dem Moment wahrscheinlich. Und er ist dann mitgegangen. Mhm. Ja, ich denke, einvernehmlich aber schon. Ne?
Sind Sie dann in diese Zeit sozusagen reingeboren worden? Also
ja,
da sind Sie reingeboren worden. Wie alt waren Sie denn, als sich Ihre Eltern dann getrennt haben?
Ich war erst ein Jahr alt.
Ah, okay. Mhm. Also wie weit hatten Sie dann noch Kontakt zu Ihrem Vater?
Ja, bis zuletzt. Also ich hatte mal mehr, mal weniger, aber konstanten Kontakt. Also das wurde immer gehalten, ja.
Es heißt ja auch, dass im Schloss, ich habe es am Anfang gesagt, ne, dass da in diesem Schloss am Schwanensee auch bekannte Persönlichkeiten verkehrt haben. Können Sie das so bestätigen? War das so?
Ja.
Ja, also es war so schillernd. Sie haben ja auch gesagt, Ihre Mutter hat einige Persönlichkeiten ja dann auch gekannt. Es gab ja vor einigen Jahren auch diesen VW-Skandal. Manager sollen da auf Firmenkosten Bordelle besucht haben. Ist es richtig, dass Sie dann vielleicht auch teilweise im Bordell Ihrer Mutter verkehrt haben?
Das kann ich nicht sagen. Also meine Mutter hat sehr viel Wert auf Privatsphäre gelegt, sowohl von den Angestellten als auch von den Gästen. Auch wenn ich heute gerne darüber spreche und ich weiß, dass sie damit konfirm gehen würde, würde ich niemals irgendjemanden benennen oder so.
Das weil die Diskretion quasi zu dem Geschäft ja auch dazugehörte. Ne?
Ja, natürlich. Mhm.
Konnten Sie sich denn als Kind überhaupt einen Reim auf das machen, was da vorgeht?
Ja, erstmal nicht. Mhm. Also das versteht man am Anfang nicht. Da sind überall Menschen um einen rum. Wir hatten Nannys, Haushälterinnen, Köchin, Gärtner, Menschen, die die Pferde betreut haben. Also das war, da lief ja ganz viel Menschliches rum.
Ja.
Mhm. Und als kleines Kind versteht man das alles noch gar nicht so.
Ja.
Irgendwann hat man dann mitbekommen, was da vor sich geht und auch im eigenen Bezug dann Erfahrungen damit gemacht im Kindergarten oder so. Ne?
Also damals muss man sagen, war Prostitution auch noch illegal. Ne? Hat das eigentlich dazu geführt, dass Sie sich als Familie und damit auch Sie sich eher so zurückgezogen haben, also mehr so im Schloss isoliert, oder waren Sie eher integriert so im sozialen Leben drumherum?
Wir waren sehr integriert. Das hat sie sehr gut gemacht, fand ich. Also sie war, das kann man vielleicht konfus betiteln, aber sie war in der Kirche sehr engagiert.
Mhm.
Das heißt, wir waren auch in dieser Kinderkirche da sehr eingebunden. Wir hatten, wie gesagt, Pferde. Das heißt, wir waren auf dem Reithof da sehr präsent. Da hat sie schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir gute soziale Kontakte haben und da auch mit eingebunden werden.
Sind die Mitschülerinnen und Mitschüler denn dann auch mal bei Ihnen zu Hause gewesen?
Ja, durchaus. Ja. Es durfte natürlich nicht jeder.
Ja.
Also ich bin schon an so Situationen geraten, wo ja ich mitbekommen habe, dass eben den Kindern untersagt wurde, bei mir zu spielen, in Anführungsstrichen, weil es war natürlich eben immer anhängig das Etablissement und wir hatten auch entsprechend Hunde auf dem Grundstück, die eben aufgepasst haben, ne? Und ja, also nicht jedes Kind durfte bei mir spielen. Und das war auch so die erste Berührung, die ich hatte, wo ich gemerkt habe, okay, hier ist irgendwas anders.
Und haben Sie dann im späteren, ich meine, Kinder unter sich, auch Jugendliche, können ja sehr direkt sein, auch manchmal verletzend sein, ne? Da kommt ja vieles sofort raus. Also haben Sie da auch mal so Sätze gehört? Irgendwie wurden Sie darauf angesprochen?
Ja, das habe ich mich meiner Mutter mitgeteilt, habe ihr das oft gesagt. Sie hat mir dann immer ganz gute Wortlaute mitgegeben, wie ich mich dazu äußern kann. Sie hat auch immer versucht, da zu schlichten, wenn es mal irgendwie was gab, wo ich mich ja ungerecht behandelt gefühlt habe oder so. Das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Also sie hat da schon den Kontakt auch gesucht mit den Menschen, die Vorurteile hatten. Das war ein großes Thema, ne?
Wie war Ihre Mutter denn zu Ihnen? Also war sie eher streng? In diesen Situationen ist sie Ihnen ja beigestanden, das höre ich so raus, ne? War sie eher streng oder eher entspannt in der Erziehung? Wie sind Sie da aufgewachsen?
Sie war schon streng. Sie war ja, also der zeitliche Werdegang war ja so, dass sie mit mir als Einjährige dann erstmal alleine war.
Mhm.
Später dann kam der Vater meines Bruders dazu. Genau, und das Geschäft musste ja laufen.
Mhm.
Und wir mussten auch laufen. Also es gab eben wenig Raum für extreme persönliche Befindlichkeiten. Da hat ja natürlich auch der ganze Stab an Angestellten ihr den Rücken freigehalten. Die Nannys, die sich dann gekümmert haben, wenn wir mal krank waren, welche, die gekocht haben, sowas halt, ne? Also sie war sehr auf Etikette, sagte ich ja eingangs schon, dass sie sehr auf gute Ausdrucksweise Wert gelegt hat, Benimmregeln. Also sie wollte, dass wir das auch wirklich ins Blut mit aufnehmen, diese Etikette. Genau, da hat sie auch mit Klavierunterricht, ich hatte 7 Jahre Klavierunterricht, da hat sie ganz viel Wert drauf, dass wir musikalisch sind und genau.
Sind auch geritten, glaube ich, ne?
Genau, ja, ich bin ganz lange geritten, ja.
Also würden Sie sagen, Sie wurden gefördert auf der einen Seite, aber Sie mussten auch funktionieren?
Ja, total. Mhm. Das war ein großer Druck auch. Also das Schulische musste gut laufen. Dann in dem Sport war ich auch relativ erfolgreich. Das musste gut laufen. Zu Hause musste alles auch gut laufen, weil man muss sich vorstellen, sie hatte ja eine Arbeit, die nachts stattgefunden hat. Und sie hat ja von abends um 18 Uhr bis morgens um 4 gearbeitet. Und dann ist sie ins Bett gegangen und dann war morgens, sind wir eben mit der Nanny beim Frühstück und dann sind wir in die Schule gebracht worden oder eben auch mal alleine gefahren mit dem Bus. Und sie ist dann eben, wenn wir von der Schule gekommen sind, quasi wieder aufgestanden und dann ging der Tag von vorne los für sie und für uns, aber eben antizyklisch irgendwo auch, ne?
Ja, wenn Sie sagen, sie hat nachts gearbeitet, wie hat Ihre Mutter das Bordell geführt? War das auch ein, ich sag mal, strenges Regiment?
Ja, also schon. Sie hatte da auch ein Auge drauf, so wie uns Kindern eben Benimmregeln beizubringen, dass eben auch im Betrieb keine schlechte Laune herrscht, weil so ein Betrieb lebt von guter Laune und von offenem Empfang. Da musste natürlich auch ein bisschen drauf geachtet werden. Deswegen war sie auch immer im Laden, dass sie da immer ein Auge drauf hatte und dass alles so nach ihrer Fasson lief. Ne?
Wie persönlich war denn Ihr Kontakt dann? Also jetzt nicht nur als Kind, sondern auch in den Jahren dann später. Wie persönlich war Ihr Kontakt mit den Prostituierten, die dort gearbeitet haben?
Unterschiedlich, also die, die ganz lange Jahre bei uns waren, da war sehr guter persönlicher Kontakt. Das war sehr freundschaftlich. Die haben auch bei uns privat sich aufhalten dürfen, muss man schon sagen. Also das waren wie Freundinnen, so in meinen Augen damals, ne? Mit denen meine Mutter ja viele, viele Jahre gearbeitet hat. Also manche waren 15 Jahre bei uns oder so, das ist ja lange Zeit. Und deswegen, ja, schon ein gutes freundschaftliches Verhältnis.
Aber wenn Sie da was mitbekommen haben, würden Sie da im Nachhinein sagen, das war vielleicht manchmal zu viel Information? Für ein Kind?
Nein, also zu viel Information kann ich gar nicht sagen. Das hat mir ja nicht geschadet oder es hat nicht nachgewirkt, unangenehm oder so. Das merkt man ja, was es mit einem macht, ob man da irgendwie anders an Personen herantritt, ob man gehemmter wird oder so durch solche Sachen. Aber das war gar nicht der Fall, weil es Normalität war. Also es war ja klar irgendwann für uns, was dort passierte. Und die Offenheit, die da eben an den Tag gelegt wurde, die suggeriert ja auch eine gewisse Normalität. Und deswegen fühlt man sich nicht unwohl, wenn darüber gesprochen wird.
Verstehe. Das, was Sie so beschreiben, ist auf der einen Seite, es musste ja funktionieren, es musste laufen, es sollte gute Laune da sein. Dann hatten Sie ja auch einen Kontakt, auch einen gewachsenen Kontakt zu denen, die schon länger da gearbeitet haben. Hatte das denn auch Schattenseiten? Also war zum Beispiel auch Alkohol ein Thema? Waren andere Drogen ein Thema? Was haben Sie da mitbekommen?
Ja, ganz sicher. Also je älter ich wurde, umso mehr habe ich mitbekommen. Alkohol war auf jeden Fall ein Thema, weil, ja, wenn man sich eine Situation vorstellt, der Gast, der eben dort eine gewisse Zeit verbringt, der trinkt ja auch was. Die Dame muss oder Damen müssen mittrinken. Und das Tag ein, Tag aus. Also das kriegt man schon mit. Und das zehrt ja auch an der Kraft der Angestellten, wenn sie den dritten Tag dann wieder eine ganze Nacht feiern müssen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise müssen ist ja halt im Sinne im Auge des Betrachters. Sie wollten es ja oder sie haben es ja gemacht, sie haben sich das ja ausgesucht, dort zu arbeiten.
War das so? Also weil man spricht ja auch immer wieder über Zwangsprostitution und so weiter. Also wissen Sie, ob die Prostituierten dort selbst entschieden haben, diesen Weg zu gehen?
Auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall. Also die viele Jahre da waren, ob es 15 Jahre waren, ob es 10 Jahre waren, ob es nur 5 Jahre waren, ich habe mit denen wirklich viel gesprochen. Da ist niemand gezwungen worden, in keinster Weise. Das kann ich nicht sagen. Also die Situationen, die einzelnen privaten Situationen haben sie vielleicht dazu gezwungen, das jetzt weiterzumachen. Das kann man immer nicht so genau. Da waren Studentinnen dabei. Man baut sich ja auch da mit einem gewissen Lebensstandard auf, mit dem, was man dort verdient hat. Und die das 10 Jahre gemacht haben, die haben sich einfach einen gewissen Standard aufgebaut und haben das am Ende vielleicht auch nicht mehr unbedingt gerne gemacht. Aber es ist halt dann ein Job gewesen, ne? So, aber gezwungen seitens meiner Mutter oder so gar nicht.
Sie haben ja dann, als Sie 13 waren, nochmal eine Schwester bekommen. Das ist ja schon ein Altersunterschied. Wie gut war Ihr Kontakt? Wie nah war Ihr Kontakt dann in den Jahren drauf?
Der war sehr nah. Mhm. Also es war natürlich unser kleiner Nachzögling und ich war eben schon in der Pubertät und hatte auch eine gewisse Reife erreicht. Und das wurde dann ja auch so ein bisschen abverlangt, dass ich mich halt um meine kleine Schwester kümmere. Also da hatte ich schon eine besonders verantwortungsvolle Position inne.
Also es gab ja vieles, was ich mir richtig schön vorstelle, auch an ihrer Kindheit. Also dieses Aufwachsen mit den Pferden, auch gefördert zu werden, Klavier zu spielen. Sie beschreiben das ja auch so, dass das in ihrem Umfeld freundschaftlich auch zugegangen ist. Auf der anderen Seite war da dieses, ich muss funktionieren und ich muss auch mehr, als es für das Alter eigentlich ja altersgerecht ist, Verantwortung zu übernehmen für meine Schwester. Es gab dann außerdem auch noch besondere Situationen, die schon sehr ungewöhnlich sind. Es gab zum Beispiel auch mal eine Hausdurchsuchung bei Ihnen. Worum ging es da?
Genau, da war meine Mutter nicht vor Ort und ich war mit meiner kleinen Schwester alleine zu Hause. Und da ging es um Waffen. Also es wurden Waffen gesucht, beziehungsweise eine Person zu den Waffen, die eben bei uns auf dem Grundstück vermutet wurde. Und ja, dann musste ich diese Hausdurchsuchung mitmachen, genau, weil meine Mutter nicht da war.
Und das heißt, Sie haben die dann durchs Haus geführt, da quasi?
Ja,
dann,
ja.
Und genau. Wie sehr waren denn die Menschen, wenn Sie so zurückschauen, die sich dort aufgehalten haben? Ich meine, wir reden ja auch über das Milieu in gewisser Weise verstrickt in Kriminalität.
Ganz sicher sogar. Mhm. Also das waren sicher viele verstrickt in Kriminalität. Das Gute war, dass wir, ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen, wir als Kinder da keine Berührungspunkte in dem Sinne zu hatten. Also natürlich diese Hausdurchsuchung und natürlich wusste ich, worum es dann ging, als ich im Nachgang mit ihr sprach. Aber uns ist ja nichts Schlimmes widerfahren dadurch. Diese Menschen, die sich da aufgehalten haben bei uns, mit denen sie Kontakt hatte, sicherlich hatten die durchaus kriminelle Hintergründe, aber wir als Kinder, uns hat es nicht geschadet, weil sie sehr, sehr umgänglich mit uns waren. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn da irgendwelche ja skurrilen Persönlichkeiten vor einem stehen, ob es nun Motorradclubs waren oder was auch immer. Die waren super nett, super umgänglich, sehr zuvorkommend, sehr höflich. Da ist keiner einfach so reingekommen. Deswegen kann ich heute sagen, Vorurteile sind nicht immer gerechtfertigt.
Mhm. Irgendwann ist Ihre Mutter dann in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Woran haben Sie das gemerkt aus Ihrem damaligen Leben heraus?
Ja gut, also wir haben mitbekommen, es wurde ja alles initiiert durch diese Steuerprüfung, die sie bekommen hat.
Mhm.
Und das haben wir natürlich alle mitbekommen, dass sie diesen Prozess geführt hat. Der ganze Prozess ging ja über 10 Jahre. Und ja, irgendwann wurde das Geld halt weniger, der Betrieb schleppender. Das kriegt man schon deutlich mit. Also das hat sie auch uns gegenüber offen kommuniziert. Ne?
Aber Ihre Mutter hat erstmal gekämpft, um alles aufrechtzuerhalten, weil es auch ihr Leben war? Würden Sie sagen, es war einfach auch ihr Leben?
Ja, auf jeden Fall. Also ihr Spruch war auch immer, my home is my castle.
Mhm.
Da hat sie wirklich wie eine Löwin gekämpft. Und sie hat auch Teilerfolge erzielen können in diesem ganzen Prozess. Aber letzten Endes könnte man heute vielleicht sagen, sie hat vielleicht den Absprung nicht rechtzeitig geschafft. Mhm. Vielleicht hätte sie einfach früher erkennen sollen, okay, ab hier macht's keinen Sinn mehr, ne?
Wie war das denn für Sie, plötzlich zu merken, wir müssen aufs Geld schauen?
Es war gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also wir hatten ja, klar, wir hatten unsere opulenten Kinderzimmer. Eigentlich waren es dann irgendwann Maisonette-Wohnungen später, als wir jugendlich waren. Das war ja alles unser. Da haben wir nicht viel gemerkt. Autos waren auch auf dem Hof. Wo ich es gemerkt habe, war bei den Pferden.
Mhm.
Pferde sind sehr, sehr kostspielig und die brauchen halt auch ständig neue Hufeisen, neues Equipment, Futter, Boxenmiete und so weiter. Da habe ich dann gemerkt, dass es schwer wurde und musste die Pferde dann verkaufen.
Hm. Wenn Sie sagen, Sie mussten ja auch im Leben strugglen und gucken, wie ist denn mein Weg? Hatten Sie irgendwann auch das Gefühl, ich muss hier raus, ich muss vielleicht auch mal auf eigene Füße kommen?
Ja, ich bin ja mit 18 ausgezogen. Das war genau aus dem Grunde, weil ich ja von 13 bis 18 meine kleine Schwester hatte, um die ich mich kümmern musste. Also ich habe sie zum Kindergarten gebracht, ich habe sie vom Kindergarten abgeholt, ich habe ihr Essen gemacht, weil auch das wurde ja sukzessive weniger. Es waren dann irgendwann nicht mehr Nannies da, dann war irgendwann keine Köchin mehr da, der Gärtner war bis zum Schluss da, aber immer weniger Personal ja auch um uns herum mit Schwinden des Geldes. Und das haben wir dann natürlich deutlich gemerkt. Umso höher wurde die Verantwortung uns Kindern gegenüber, also uns größeren Kindern. Und genau, dann habe ich halt mit 18 gesagt, ich bin dann nochmal aufs Gymnasium gegangen. Und das habe ich so für mich als Sprungbrett genommen, zu sagen, ich ziehe aus.
Und wo sind Sie dann hin? Was waren so Ihre Ziele auch, wenn Sie so zurückdenken?
Das ist ja eine gute Frage. Also in dem Moment war erstmal das erste Ziel raus.
Ja.
Das erste Ziel war überhaupt erstmal zu schauen, wie kriege ich mein Leben alleine hin, ohne finanzielle Unterstützung. Das muss man ja auch erstmal lernen. Wenn man da irgendwie erstmal bei Null anfängt und das im jungen Alter, dann habe ich angefangen, eine Hotelfachausbildung zu machen, hatte damit eben auch meinen Ausbildungsgehalt, habe mir meine Wohnung selbst finanziert und stand dann so Stück für Stück auf eigenen Beinen. Ne?
Irgendwann war ja dann klar, das Schloss am Schwanensee, all das ist nicht zu halten. Welche Erinnerung haben Sie denn an die Zeit, als Ihre Mutter das Schloss dann räumen musste?
Ja, das war so ein prägnantes Erlebnis. Es war ja eine Zwangsräumung. Also es war ja bis zuletzt Kampf um Recht. Und sie wollte auf jeden Fall das Ganze nicht freiwillig aufgeben. Ja, und an dem Tag der Zwangsräumung habe ich das quasi organisiert, ne? Weil sie das wahrscheinlich auch emotional nicht konnte. Also sie hat vorher das Grundstück verlassen. Und dann, ja, wie man sich das vorstellt, dann kommen da die LKWs mit dem Räumungskommando und dem Zwangsverwalter und dem neuen Inhaber. Und dann wird zwangsgeräumt. Und das habe ich dann gemacht mit meinem Bruder zusammen. Genau, haben wir das dann gewuppt.
Und wie war das für Sie?
Ja, war schwer, ne? Also das war der Sprung ins kalte Wasser. Heute kann ich sagen, also so schnell kann einen eigentlich nichts mehr erschüttern. Wenn man sowas einmal mitgemacht hat, über jede Kleinigkeit entscheiden zu müssen, aus, ich weiß nicht, meine Mutter hat Antiquitäten gesammelt, was ist wertvoll, was nicht, da haben wir ja nie drüber gesprochen, weil sie ja bis zuletzt gedacht hat, sie kann das alles halten. Und von der Tasse bis zur Gabel, bis alles musste eingepackt werden, das kommt mit, das kommt nicht mit, das war...
Ihre Mutter war aber nicht da als Ansprechpartnerin, oder wie?
Nee.
Warum? Also wo war sie denn dann in dem Moment?
Sie ist einfach gefahren. Sie ist geflüchtet in dem Moment.
Okay.
Wo sie war, weiß ich nicht. Also ich, später, als es dann geräumt war, wir haben das in Garagen eingelagert, kam sie dann ja. Das war so die erste Situation, die ich dann wieder mit ihr hatte. Und dann hatte sie mich nach einer Bestandsaufnahmeliste gefragt. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich nicht mehr tragen. Also das ist einfach auch endlich nicht meine Aufgabe. Und da hatte ich dann den Kontakt abgebrochen danach, nach diesem Erlebnis.
Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wussten Sie denn, wie es ihr geht? Oder hat sie nochmal versucht, auf Sie zuzugehen? Wie ist es dann weitergegangen nach diesem Kontaktabbruch?
Also ich hatte ihr dann einen 10-seitigen Brief geschrieben, in dem ich ganz viele Dinge aufgezählt habe. Unter anderem habe ich ihr ein Ultimatum gestellt. Ich habe halt, weil sie sich ja eben nicht entschuldigen konnte und diese Entschuldigung habe ich so ein bisschen erwartet, habe ich ihr das reingeschrieben, so nach dem Motto, entschuldige dich, dann können wir bitte nochmal reden, aber den Schritt musst du jetzt gehen, weil das, was hier passiert ist, war eine Nummer zu viel für mich. Und diese Entschuldigung kam nie.
Und in dieser Situation hatte sie so verletzt, dass sie diese ganze Verantwortung hatten und dann am Ende nur noch diese Frage nach der Liste da war. So, da war das dann, das Funktionieren einfach hatte ein Maß erreicht, dass sie einfach nicht mehr gepackt haben? Oder wie würden Sie diese Verletzung beschreiben, die das ausgelöst
genau.
hat?
Ja, ja, würde ich schon sagen. Also dass diesen Druck, den wir hatten, innerhalb von wenigen Tagen dieses Riesenanwesen zu räumen und eben dann zu kommen und noch was zu fordern. Mhm. Ich kann natürlich rückblickend sagen, aus der Reflexion der Situation heraus, kann ich sagen, die Frau hat gerade alles verloren. Mhm. Also sie war ja auf dem Nullpunkt. Sie musste ihr Scheitern akzeptieren. Und wer bin ich, ihr zu sagen, so verhältst du dich nicht. Das kann ich heute sagen. Eigentlich hätte man sich gegenseitig beistehen müssen, aber für mich war das in dem Moment nicht greifbar und ich auch aus meiner Verletzung heraus habe ja auch nur agiert und habe ihr deswegen dieses Ultimatum gestellt. Ich würde es heute anders machen. Mhm.
Wussten Sie denn über Ihre Geschwister dann noch, wie es ihr geht? In der Zeit danach?
Ja, genau. Eingeschränkt. Also auch das hat ein bisschen gesplittet. Mein Bruder, der war die ganze Zeit bei ihr. Also der hat ihr das nicht so krumm genommen wie ich. War da in Loyalitätsgedanken ja auf jeden Fall mehr bei ihr. Mhm. Meine kleine Schwester dann ja auch. Und dann ist sie irgendwann, ist sie nach Oldenburg, in die Nähe von Oldenburg gezogen mit meinen beiden anderen Geschwistern. Aber wir hatten eingeschränkten Kontakt. Also es hat eher einen Cut gegeben dadurch. Ne?
Mhm. Verstehe. Irgendwann ist ihre Mutter dann gestürzt. Was ist da passiert?
Ja, die hatte einen Haushaltsunfall, so möchte ich es beschreiben, dass sie die Kellertreppe runtergefallen ist und sie ist auf dem Kopf gelandet, ist wohl gegen so eine Truhe gefallen und hatte 20 Minuten Sauerstoffverlust. Und mein Bruder hat sie dann gefunden und Notarzt und dann ist sie auf die Intensivstation gekommen. Das war der Ostermontag. Mhm. Und dann lag sie ein halbes Jahr auf der Intensivstation, erst im künstlichen Koma und dann im Wachkoma. Als dieser Unfall passiert ist, wurde ich ja kontaktiert, bin dann auch ins Krankenhaus gefahren und habe sie dann dort so vorgefunden, nach dem Unfall dann erst wieder. Ne?
Wie war das für Sie? Ich meine, Sie hatten sie ja lange nicht gesehen, dann plötzlich in so einer Situation, ihr dann wieder zu begegnen?
Ja, das war auf jeden Fall nicht einfach. Zum einen die Schuldgefühle. Warum hat man nie den Kontakt in der Zeit, wo man keinen Kontakt hatte, gesucht? Warum war das Ego so stark? Und heute kann ich auch jedem nur mitgeben, irgendwie milde walten zu lassen. Also nichts ist schlimmer, als sich von einer geliebten Person nicht mehr richtig verabschieden zu können oder der geliebten Person nochmal zu sagen, wie dankbar man für alles ist. Das trägt man dann halt mit. Und das ist es, am Ende ist es das nicht wert. Genau.
War denn dann, Sie haben von dem Koma gesprochen, war dann klar, es wird keinen Weg zurückgeben in einen Alltag, so wie man ihn vorher kannte?
Ja. Ja. Das waren dann, das war mit Neurologenteam, war dann irgendwann deutlich, dass sie entweder Vollpflegefall wird oder Hospiz. Und wir haben uns dann fürs Hospiz entschieden. Das haben wir auch gemeinschaftlich entschieden. Genau, und dann ist sie nochmal 5 Wochen knapp ins Hospiz gekommen und dann unter Beobachtung. Und dann wird ja, weil die Organfunktion war ja noch gegeben. Also es gibt ja in Deutschland keine aktive Sterbehilfe. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, aber unter Entzug der Nahrung und Flüssigkeit kam es dann irgendwann zum Herzstillstand, ja.
Waren Sie denn in diesen Wochen auch bei ihr?
Ja. Ja, also ich bin 5-mal die Woche, ich habe mein Bruder eingesammelt, seinen Freund, der da auch sehr an sie gebunden war, emotional. Ich habe die beiden Jungs eingesammelt und wir sind 5-mal die Woche von Hannover nach Oldenburg gefahren. Und meine kleine Schwester auch, die hat zu dem Zeitpunkt in Bremen gewohnt und wir haben uns da 5-mal die Woche eingefunden und sie bis zum letzten Tag begleitet dann. Ne?
Haben Sie sich ihr dann auch nochmal nahe gefühlt?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist natürlich dann, es ist eine krasse Situation, die man dann vorfindet. Aus einer Aktion heraus, aus Kränkung auf beiden Seiten heraus, sich dann dort wiederzufinden und nur noch eine Seite ist sprechfähig. Das war natürlich ein einmaliges Erlebnis, weil wir hatten ja Zeit, uns auch von ihr zu verabschieden, sowohl auf der Intensivstation als auch in der Zeit des Hospizes. ja, was macht man dann? Ne? Da sitzt man natürlich stundenlang alleine oder eben zusammen, erzählt sich was und auch erzählt auch ihr was. Und so konnten wir gemeinsam ihr noch mal viel mitgeben. So, man weiß ja nicht, bei jemandem, der sich im Koma befindet, was kommt da an, was nicht. Trotzdem ist es für den Abschiedsprozess nochmal gut, ne, dass man so da seinen Frieden damit findet. Ja.
Also Sie haben ja auch noch die Dinge gesagt, die Sie vielleicht auch vorher eben so nicht gesagt haben.
Ja, genau. Das war die Möglichkeit, die wir noch hatten. Es gibt ja auch Situationen, wo man im Streit auseinandergeht und das Familienmitglied eben plötzlich und abrupt verstirbt, da hat man keine Möglichkeiten mehr. Und heute rückblickend kann ich sagen, egal was passiert, geh immer im Guten auseinander. Versuch wirklich nicht das Ego vor dir stehen zu lassen, sondern schau auf die Perspektive des anderen. Hilf dir im Zweifel erstmal und diskutier dann, ob es gut war oder nicht. Das sind alles Learnings auch, ne?
Ich meine, Sie haben sich ja dann mit Ihrem Verhältnis beschäftigt, auch mit dem Verhältnis eben zu Ihrer Mutter, wahrscheinlich in sich hineingeschaut und ihr das auch mitgeteilt. Wir alle sind ja, wenn wir erwachsen sind, auch irgendwann so in einer Situation, wo wir uns dann fragen, was haben wir eigentlich von unseren Eltern? Ne? Also was ist in uns, wo wir auch Ähnlichkeiten entdecken? Wo unterscheiden wir uns auch? Wie würden Sie das für sich beschreiben?
Das war ein langer Prozess, die Selbstreflexionsphase, zu gucken, wer bin ich, was hat sie mir mitgegeben?
Ja.
Also wie sind wir aufgewachsen, was war gut, was war schlecht? Also in Teilen hatte ich das ja angeschnitten, dieses keine Vorurteile zu haben, was möchte ich im Leben erreichen, wo möchte ich hin, worauf kommt es im Leben wirklich an? Ist es das Streben nach Erfolg und Geld? Oder ist es das Erreichen von emotionaler Tiefe und Selbstliebe und Zugehörigkeit, Verbundenheit zu Mitmenschen? Und genau das Zweitere ist es halt letzten Endes. Also ich bin mit ganz viel Geld aufgewachsen, bis hin zu gar kein Geld mehr, bis hin emotional total getrennt und abgeschnitten von Familie. Ja, und das ist alles ein Prozess, der macht ja was mit einem. Und dann kann man sich entweder darin ein bisschen verlieren oder man sagt, nee, das ist es nicht. Wir haben nur ein einziges Leben und jeder Tag ist kostbar. Und warum nicht drüber sprechen? Und das Sprechen fällt so vielen so schwer und das ist so schade, weil das Ego so oft davor steht oder die Kränkung in dem Moment. Und wenn wir aber alle uns mal besinnen, dass es kein Tag kann zurückgeholt werden, warum nicht auch im Frieden miteinander sprechen?
Wie gestalten Sie denn heute Ihr Leben? Also wie zufrieden sind Sie damit? Was machen Sie zum Beispiel beruflich? Wie würden Sie das beschreiben, Ihr Leben heute?
Sehr zufrieden, muss ich sagen, weil ich auf dieser spirituellen Reise bin. Das gibt mir ja ganz viel. Und auch anderen. Also ich kann sagen, ich arbeite bei der Versicherung. Das ist ja, ich mache Vermögen schadenhaftpflichtig für Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Notare. Das ist ja ein sehr rechtsspezifischer Weg, sage ich jetzt mal.
Hört sich auf Anhieb nicht so spirituell an.
Ist gar nicht spirituell. Das mache ich aber auch schon seit 2008.
Ja.
Und ich mache das auch sehr gerne. Dieses Bürokratische und so, das hat mir, 2008 war ja noch eine ganz andere Zeit. Das hat mir auch sehr viel Sicherheit gegeben. Es war mein 9-to-5-Job und so. Und jetzt habe ich mir da auch ein gewisses Standing aufgebaut. Und man möchte es nicht glauben, aber auch die Spiritualität gewinnt Einzug in solche Betriebe, einfach wegen Mindset-Arbeit, Denkweisen, Fokussierung. Und das kann ich alles total gut kombinieren. Und das gibt mir ganz, ganz viel. Und ich würde mein Leben heute als wirklich schön beschreiben. Ich bin durch viele schwierige Situationen gegangen, um heute sagen zu können, ich weiß genau, worauf es ankommt für mich im Leben. Und ja, das ist so mein Weg und den bestreite ich jetzt so weiter. Ne?
Wenn Sie so das Außen und Innen beschreiben, ich glaube, Sie haben ein Tattoo am Hals. Das ist richtig, oder? Was bedeutet das nach außen? Erstmal, was ist das für ein Tattoo? Und was bedeutet das nach außen und was nach innen?
Ich habe irgendwann angefangen, mich tätowieren zu lassen. für mich war es Schmuck. Und vor 2 Jahren habe ich meinen Hals tätowieren lassen. Das war so eine Intuition, sagen wir jetzt mal so. Ich finde es schön. Also es ist mein Aspekt von Schönheit. Und ich kann jetzt mit der Entscheidung auch sagen, dass es das absolut Beste war, was ich hätte machen können, weil meine Intention daraus ist, was denkt jemand, wenn er einen sieht, der am Hals tätowiert ist? Das sind ja unterschiedliche Denkweisen. Und oftmals kommt man dadurch ins Gespräch, entweder durch Vorurteile oder durch Neugierde. Und egal, was die Intention daraus ist, das Gespräch hat immer eine schöne Wendung, weil die Menschen fragen, wie kam es dazu, warum hast du das, wieso hast du das machen lassen, wie geht's dir damit? Und ich finde es total schön, hinter die Fassade blicken zu lassen und auch zu blicken. Und das ist so meine Intention daraus, ja.
Was ja wiederum auch eine Kontinuität in ihrem Leben ist, wenn sie schon früher über Vorurteile und den Umgang damit gesprochen haben.
Ne? Genau, ja.
Und wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen nach all dem, einiges haben Sie ja schon angedeutet, aber was ist Ihnen nach all dem, was Sie erlebt haben, heute im Leben wichtig?
Ich habe so einen Leitsatz, Liebe ist immer die Antwort. Also es ist wirklich so, egal was passiert, ich gehe den Weg in Liebe und in Verständnis, weil ich gemerkt habe, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Ich musste es ja schmerzlich aus eigener Erfahrung erfahren. Und auch nur das ist mir wichtig. Und dass alles, was mich umgibt, einen Sinn erfüllt. Also niemand muss sich in Situationen aufhalten, die ihm nicht dienlich sind. Wenn man einen Job hat, den man nicht mag, geh, such den anderen Job, versuch den anderen Job zu suchen. Ist man in einer Partnerschaft, mit der man nicht zufrieden ist oder wo man irgendwie eine Beklemmung verspürt, geh, versuch den Weg da rauszufinden. Es ist ein einziges Leben und du selbst entscheidest, in welche Richtung du gehst. Du musst dich in nichts gefangen fühlen. Und das ist so, das würde ich ganz gut beschreiben. Also das ist so mein Weg, genau.
Die Liebe ist immer die Antwort. Vielen Dank, Frau Schleifer. Ja. Es war sehr spannend, Sie kennenzulernen.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Nadine Ackermann, Barbara Christopher, Sven Hauser und Martin Müller, Produktion Michael Wagner. Vielen Dank natürlich auch vor allem an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust auf True Crime Podcasts haben, in Sprechen wir über Mord, redet ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Jeden zweiten Montag neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.